SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Mullahs unter Druck, die neuen US-Sanktionen gegen Iran. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Vor 3 Jahren feierte die Welt das Atomabkommen mit dem Iran. Nur einer hielt es damals schon für den allerschlechtesten Deal der Geschichte. Und deshalb hat US-Präsident Donald Trump für ihn folgerichtig im Mai nicht nur das Abkommen aufgekündigt, sondern gleichzeitig härteste Sanktionen gegen das Land verfügt. Nicht nur die Iraner sind vor den Kopf gestoßen, auch die Verhandlungspartner Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland sind irritiert, ja verärgert. In der kommenden Woche schon sollen die neuen US-Sanktionen in Kraft treten. Doch plötzlich zeigt sich Trump offen für Gespräche ohne Vorbedingungen, wie er sagt. Ja, was will der US-Präsident? Welche Folgen hätten neue Sanktionen für den Iran und die Iraner? Und wie könnten sie möglicherweise die Machtbalance in der hochexplosiven Region verändern? Darüber sprechen wir in diesem Forum. Meine Gäste sind Dr. Rainer Herrmann, Islamwissenschaftler und Redakteur bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Reinhard Baumgarten ist ehemaliger ARD-Korrespondent für den Iran. Und ich begrüße Dr. Jochen Hippler, Politikwissenschaftler und Konfliktforscher an der Universität Duisburg-Essen. Ja, Herr Hippler, jetzt erleben wir einmal mehr Donald Trump, den Unberechenbaren, wie wir ihn ja kennen. Nach wüsten Drohungen in der vorvergangenen Woche zeigt er sich wie aus dem Nichts offen für Gespräche mit der iranischen Führung. Die Welt fragt sich einmal mehr, was will dieser Präsident?
Ja, das fragen wir uns tatsächlich alle, weil wenn normalerweise ein Präsident oder ein Regierungschef, Staatschef solche Angebote macht von Gipfeltreffen, dann ist das eher ein Zeichen, dass man eine Strategie verfolgt und dass man da vielleicht einen neuen Akzent setzen möchte. Bei Trump ist eben tatsächlich nach den Erfahrungen der letzten 1,5 Jahren zunehmend unklar, ob er überhaupt eine Strategie verfolgt oder Sachen aus dem Bauch macht. Das heißt, die Berechenbarkeit amerikanischer Politik ist deutlich gesunken und das in einer Region, dem Nahen Mittleren Osten, wo es ohnehin sehr kompliziert und konfliktträchtig ist, ist sicher ein großes Risiko.
Herr Herrmann, die iranische Führung hat dieses spontane Angebot Trumps gestern als wertlos und demütigend zurückgewiesen. Erst müsse Trump sich zum Atomabkommen bekennen und dann die angekündigten schärferen Sanktionen zurücknehmen. Das wird Trump nicht tun, das hat er schon gesagt. Das heißt wohl, alles bleibt, wie es ist.
Auch der amerikanische Außenminister Pompeo hat ja Bedingungen nachgeschoben. Also beide Seiten haben Bedingungen aufgestellt und da glaube ich nicht, dass es zu dem Treffen kommt. In Iran ist zudem der ideologische Belast einfach zu groß, denn der Anti-Amerikanismus ist einer der Grundpfeiler der Revolution und auch Revolutionsführer Khamenei sagt immer wieder, das ist sein Mantra, auf Amerika ist kein Verlass. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Präsident Rouhani zu verhandeln bereit ist. Er hat ja Signale nach Washington ausgesandt und gebeten, also diskrete Gespräche, wie sie früher auch 2009 beispielsweise in Genf stattgefunden haben. Ich glaube auch, dass Präsident Trump es ernst meint, denn so macht man Deals und dann anschließend Tweets, aber die Bedingungen passen einfach nicht, dass das Gespräch zustande kommt.
Was meinen Sie, Herr Baumgarten? Ich meine, Trump scheint Gefallen zu finden, ja, an pompösen Gipfeltreffen. Erst Kim Jong-un, dann Putin und jetzt möglicherweise Rouhani. Können Sie das Ganze ausschließen?
Nee, ich kann das nicht ganz ausschließen von amerikanischer Seite. Also ich beobachte hier schon seit 1,5 Jahren eine gewisse verbale Inkontinenz bei Herrn Trump. Immer wieder diese Tweets, immer wieder diese seltsamen Angebote. Das hat bei Korea funktioniert, den Anschein zumindest erweckt es. Wir wissen heute, dass es nicht funktioniert hat, denn die Ergebnisse waren aus amerikanischer Sicht extrem mager. Es wurde so getan von amerikanischer Seite, Kim Jong-un sei nun eingeschwenkt auf die amerikanischen Forderungen. Seit gestern wissen wir, die US-Geheimdienste sagen, die bauen einen neuen Interkontinentalraketen, dem ist nicht so. Wir wissen auch, dass der Gipfel mit Putin nicht funktioniert hat. Und Iran wird sich auf diese Spielchen nicht einlassen.
Das heißt, die Strategie, die Herr Hippler auf Seiten Trumps bezweifelt, die können Sie im amerikanischen Handeln derzeit auch nicht sehen.
Es gibt eine Strategie, aber die kommt nicht von Donald Trump. Ich glaube, seine Strategie besteht in erster Linie darin, nicht America first, sondern Trump first. Ich denke, dass der Mann wirklich ein pathologisches Problem hat. Er leidet an einem pathologischen Narzissmus. Das sehen wir ja. Er fährt nach Großbritannien, er macht Theresa May klein in einem Interview mit der Sun. Wenige Stunden später behauptet er Fake News und lobt sie über den grünen Klee. Er macht Angela Merkel klein und beschuldigt Deutschland der Abhängigkeit von Russland. Kurz darauf bietet er amerikanisches Flüssiggas an, eben damit die Deutschen kein russisches Gas kaufen. Er hat, glaube ich, wirklich nur diese eine Strategie. Er ist ein Businessman und nicht einmal ein erfolgreicher, wenn man sich seine Pleiten anguckt. Er hat diese eine Strategie, ich will Erfolg haben, ich will Erfolge vorweisen. Und das funktioniert in der Politik nicht, die wahnsinnig kompliziert ist und hier vor allem wahnsinnig kompliziert, wenn es um den Iran geht.
Mhm. Dann schauen wir auf die nächsten Wochen, ja Monate. Was steht zu erwarten, Herr Herrmann, so oder so? Die verschärften Sanktionen werden wie geplant kommen. Das hat Trump gestern auch noch mal ganz klar festgehalten. Was heißt das denn eigentlich genau? Wo soll Iran gezielt mehr noch als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten getroffen werden?
Nun, die Strategie Amerikas ist ja, durch externen wirtschaftlichen Druck interne Proteste auszulösen. Möglicherweise führen die dann zu einem Kollaps. Aber die amerikanische Regierung hat ja gesagt, sie strebt keinen externen Regimewechsel an, wie 1953 bei dem Sturz von Mossadegh. Die Rechnung, das Kalkül der Amerikaner geht bereits Monate vor der Wiedereinsetzung der Sanktionen auf. Ich war zuletzt im April in Iran und habe dort gesehen, wie die Devisen knapp geworden sind, wie die Wirtschaft sich dem Stillstand nähert, weil kaum mehr Importe getätigt werden können, Ersatzteile fehlen. Der Rial ist die iranische Währung ist in den vergangenen 3 Monaten um 70% gegen den Euro abgewertet worden. Entsprechend teurer werden die Importe, das heizt die Inflation an. Das heißt, die Unzufriedenheit der Menschen nimmt zu, und wir haben ja auch, worüber wir sicherlich nachher noch sprechen werden, seit dem vergangenen Dezember landesweite Proteste, die nicht abebben. Also insofern scheint das Kalkül aufzugehen, und jetzt werden die Daumenschrauben weiter angezogen.
Wenn ich dazu was sagen darf, es ist ein sehr gefährliches Kalkül. Wir haben eine Region, eine Weltregion, die nicht nur ein Pulverfass ist mit einer sehr kurzen Lunte, sondern die an vielen Stellen schon explodiert ist. Und was die Amerikaner, Donald Trump, Pompeo, sein Außenminister, und John Bolton, sein nationaler Sicherheitsberater, hier machen, der Kurs, den sie fahren, ist extrem gefährlich. Wenn der Iran tatsächlich aufgrund solcher Maßnahmen kollabieren sollte, dann denke ich, wird das schlimmer werden als das, was wir seit 7 Jahren in Syrien erleben. Insofern ist das ein extrem gefährliches Unterfangen, was sie hier fahren. Zudem werden jetzt sogenannte Oppositionelle unterstützt. Die ehemaligen Mujahideen Khalq, die seit 2012 nicht mehr als Terrororganisation in Amerika geführt wird, wird jetzt offen unterstützt von Rudy Giuliani, von Pompeo, von John Bolton, dem nationalen Sicherheitsberater. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Linie.
Ich stimme Herrn Baumgarten völlig zu, das wäre absolut verheerend und fatal. Iran ist einer der wenigen Stabilitätsanker der Region. Der Nahe Osten befindet sich in einem Zustand der Implosion in den Nachbarstaaten Syrien, Irak, Nordafrika, Jemen. Und insofern würde Iran nun auch destabilisiert, die Region wäre nicht mehr zu halten. Aber gerade Saudi-Arabien gießt Öl ins Feuer, indem es ethnische Minderheiten, sunnitische ethnische Minderheiten in Iran unterstützt. Der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman hat auch vor einigen Monaten gesagt, wenn es zu einem Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien kommt, wird der nicht in Saudi-Arabien stattfinden, sondern in Iran ausgetragen werden. Und ein saudischer Think Tank hat neulich offen dazu aufgerufen, die Belutschen zu unterstützen, um Iran von innen zu destabilisieren, zu einem Zusammenbruch zu führen.
Lassen Sie mich nochmal auf die Sanktionen und ob das eine amerikanische Strategie und worin sie besteht zurückkommen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es sieht im Moment tatsächlich alles so aus, aber ich möchte zu bedenken geben, dass die Krise, die sich jetzt im Iran ja verschärft in den letzten Monaten, eigentlich sich schon angedeutet hat, während das Atomabkommen noch in voller Blüte stand sozusagen. Das heißt, die Hoffnungen, dass sich durch den Abschluss dieses nuklearen Deals die wirtschaftliche Lage im Iran wesentlich verbessern würde, die ist abgesehen von einigen makroökonomischen Daten eigentlich gescheitert. Die Leute, die Menschen im Iran waren enttäuscht. Die Währung, also der Toman, ist schon von 4.000 auf 7.000 abgestürzt, bevor jetzt nochmal Trump die Daumenschrauben anzog. Und viele Sachen hängen eben tatsächlich mit der iranischen Innenpolitik zusammen. Da sattelt Trump jetzt nochmal drauf. Aber ich wäre nicht ganz sicher, ob das jetzt alles ausschließlich oder überwiegend das Ergebnis der neuen amerikanischen Politik ist, sondern das ist tatsächlich auch eine Sache, wo viele Wurzeln dieser Probleme längerfristig sind und auch im Iran selber mitliegen.
Wir haben ja den Abschluss 2015 in Wien von dem Atomabkommen, das Herr Donald Trump der Einfachheit halber immer nur Deal nennt. Einsilbige Wörter scheinen ihm zu liegen. Dieses Abkommen sollte eigentlich dazu führen, so war die Hoffnung in Teheran, dass die Sanktionen, zumindest die verhängt wurden wegen des Atomprogramms, aufgehoben werden. Das ist ja auch weitgehend geschehen. Und dass darüber hinaus viele andere Sanktionen, die bilateral verhängt wurden, vor allem von den Vereinigten Staaten, dann nach und nach auch abgebaut werden. Das ist nicht geschehen. Was also geschehen ist, vor allem die Finanzsanktionen sind aufrechterhalten worden. Große Investitionen, die im Iran bitter nötig sind. Das Land braucht mindestens 60 Milliarden Dollar jährlich an Auslandsinvestitionen, um State of the Art zu werden, um in der Öl- und Gasindustrie, auch in der Wirtschaft, die sehr divers aufgestellt ist, wieder richtig in Schwung zu kommen. Das ist alles nicht geschehen. Es gibt natürlich, Herr Hippler hat darauf hingewiesen, dankenswerterweise, sehr, sehr viele Gründe im Iran selbst. Ganz, ganz viel Nepotismus, ganz, ganz viel Korruption. Die Revolutionswächter spielen eine entscheidende Rolle, die auch dafür verantwortlich sind, dass der Iran nicht aus den Puschen kommt. Aber hauptverantwortlich, das habe ich bei vielen Messen, die ich besucht habe im Iran, immer wieder zu hören bekommen, war die Tatsache, dass einfach kein ausländischer Investor mit Bankgarantien, mit Sicherheiten, mit welchen Finanzgeschäften noch immer da reingehen konnte. Und deswegen hat das schon seit 2015 nicht funktioniert.
Wie ist denn da die Perspektive der Iraner selbst? Also um das nochmal zu sagen, Hassan Rouhani ist 2013 zum Präsidenten wiedergewählt worden. Er hat damals versprochen, die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist ihm nur teilweise gelungen, höre ich raus aus dem, was Sie sagen. Das Aussetzen der Sanktionen 2015 oder das teilweise Aussetzen der Sanktionen hat die Wirtschaft nicht spürbar stabilisiert. Wen machen die Iraner für die anhaltende Wirtschaftskrise verantwortlich?
Also ich glaube, dass es im Iran eine allgemeine Tendenz gibt, die eigene Regierung für alles Schlechte verantwortlich zu machen, oft zu Recht, manchmal zu Unrecht. Und das nur bei einer Minderheit der Bevölkerung, wenn ich das richtig sehe, nach vielen Gesprächen eine Tendenz ist, den internationalen System, den USA, das ist so ein bisschen vage, so eine zusätzliche Schuld mitzugeben. Aber mein Eindruck ist tatsächlich, was immer, also die Regierung ist jetzt so verhasst bei einem überwiegenden Teil der Bevölkerung oder wird so verachtet, dass man ihnen selbst da die Schuld gibt, wenn es vielleicht nur zum Teil richtig ist.
Ich habe ein bisschen einen anderen Eindruck. Es ist schon so, dass die Bevölkerung sieht, dass dieses Regime total morsch ist und verlottert ist. Ich habe schon Stichworte genannt, Nepotismus, Korruption. Aber was wir jetzt erleben, ist, dass Iraner wieder stärker dazu neigen zu sagen, okay, das Regime ist SCH-Pünktchen-Pünktchen, aber diese Bedrohung der Amerikaner ist ungerechtfertigt. Und hier spielt die Aufkündigung, der offene Bruch des Atomabkommens durch Donald Trump eine große Rolle. Denn das ist ja nicht nur einfach irgendwie mal ein Vertrag gewesen. Es war ein international bindendes Abkommen in der Resolution 2231 der Vereinten Nationen noch einmal bestätigt. Und der Iran, das wird von allen Seiten inklusive der amerikanischen Geheimdienste bestätigt, hat sich dran gehalten. Das schlägt schon in der iranischen Bevölkerung nieder. Sie wissen, dass da die Revolutionswächter die Sahne abschöpfen, dass Herr Khamenei ein sehr reicher Mann ist. Aber der Druck, der gerade aufgebaut wird, führt viele Iraner zusammen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Rechnung, die Donald Trump aufmacht, dass das Volk sich erhebt und dass das Volk aufsteht und rebelliert, wird dadurch meines Erachtens geringer.
Ich sehe zwar auch diesen Schulterschluss der Iraner, je größer der Druck von außen wird. Die Iraner haben einen gewaltigen Nationalstolz, der größer ist als der Nationalstolz der arabischen Nachbarstaaten. Nichtsdestotrotz sind die Iraner frustriert über die dysfunktionale Wirtschaft, die zu korrigieren Rouhani 2013 angetreten war und wo dann versprochen hat, dass das Atomabkommen Wohlstand bringen werde. Das ist nicht eingetreten. Im Februar erschien auf einer Webseite, die Rouhani nahesteht, eine Umfrage, die diese Frustration in der Bevölkerung belegt. Dort haben 75% der Iraner gesagt, sie seien mit dem Zustand ihres Landes nicht zufrieden. 31% sagten, Reformen reichen nicht aus, um die Lage zu verbessern. Und 41% sagten, sie seien bereit, an Protesten teilzunehmen. Ich schließe daraus, Iran ist ein Land ohne Vision. Die Islamische Republik hat keine Vision mehr anzubieten, was es 1979 getan hat. Und insofern erfolgt eine Abwendung der einfachen Bürger und derzeit vor allem auf dem Land, die Stütze der Islamischen Revolution und der Islamischen Republik, eine Abwendung von diesem Regime. Aber ich sehe dennoch keine Bereitschaft, sich irgendwelchen Umstürzen anzuschließen. Ich glaube nicht, dass wir trotz dieser Vielzahl von landesweiten Protesten eine kritische Masse haben für einen Regimewechsel von innen.
Dessen ungeachtet, wir müssen uns einfach mal überlegen, was ist denn, wenn die Leute aufbegehren? Wir hatten das in 1979 und ich will jetzt hier nicht den Elitären gehen. geben. Aber wenn man mit Intellektuellen spricht im Iran, da findet schon sehr viel Selbstreflexion statt. Dann stellen die auch fest, dass eben 79, 80 mit dem Kriegsbeginn Iraks dann noch viel, viel stärker eben jene Leute die Macht in die Hand bekommen haben, die bis dahin relativ weit unten in der Gesellschaft waren, die nicht gut angesehen waren. Und wenn wir überlegen, okay, es steht jetzt die Masse in Südteheran auf oder in der ländlichen Bevölkerung, und dann gibt es irgendeine politische Führung, gibt es irgendeine Richtung, die die begehen könnten? Das ist etwas, was möglicherweise in der amerikanischen Administration total falsch eingeschätzt wird. Es gibt im Gegensatz zu 2009, als es zwei charismatische Führer gab, gibt es im Moment keine, die wirklich diese Proteste in irgendeiner Weise progressiv anführen könnten. Das heißt, es würde vor allem Unruhe und Chaos geben. Und mein Eindruck aus dem Iran ist, dass viele Leute ächzen und stöhnen und sich über die Regierung beklagen. Aber diese Zustände, wie sie dräuen könnten, wie wir sie haben im Jemen, in Syrien, im Irak, nicht wollen.
Als ich zuletzt im April in Iran war, ging ich auch in eine der Provinzen nach Rasht in der Nähe des Kaspischen Meeres, sah dort Proteste, Landwirte protestierten, weil das Wasser knapp geworden ist, Sparer, weil sie ihre Ersparnisse verloren haben in dem korrupten Bankensystem, Rentner, weil die Renten nicht ausbezahlt werden. Aber auch junge Leute. Wir haben zurzeit in Iran mehr als 1 Million arbeitslose Jungakademiker, die noch nie in Arbeit waren. Und das ist eine Gefahr. Aber ich sehe eben keine kritische Masse, keine Führung, kein Programm, in der alle diese verschiedenen heterogenen Strömungen zusammengefasst werden.
Man darf eines nicht vergessen. Wenn es wirklich spitz auf Knopf kommt, dann könnten die Amerikaner sich auch dahingehend verrechnet haben, dass eben nicht irgendwelche gut belesenen Intellektuellen oder demokratisch gesonnenen Politiker das Heft in die Hand nehmen, sondern die Revolutionsgarde. Und das ist eine ganz konkrete Option, die im Iran diskutiert wird. Dass ein Mann, der auf der Terrorliste der USA schon sitzt, nämlich Qasem Soleimani, dass der möglicherweise dann der ganz starke Mann im Iran wird. Wir dürfen nicht übersehen, dass der derzeitige Führer Ali Khamenei ja doch schon Ende 70 ist. Und dass es einen Expertenrat gibt, der den noch absetzen kann. Sollte sich die Lage zuspitzen, ist nicht ausgemacht, dass moderatere Kräfte an die Macht kommen, sondern es kann durchaus sein, dass dann eben die Revolutionsgarde das ganze Ding übernimmt.
Mhm. Was mir immer noch nicht ganz klar ist, weil das Reden von den Sanktionen, auch von den verschärften Sanktionen, die jetzt drohen, immer so ein bisschen abstrakt ist. Was können diese Sanktionen in Iran anders als in den Jahren zuvor wirklich bewirken? Können sie ein ganzes Land lahmlegen? Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Trump will den Iran von allen seinen Handelspartnern isolieren. Er will, dass die Geschäfte mit dem Iran umgehend heruntergefahren werden. Und dann, spätestens ab November, soll es dann auch den Energiesektor treffen, sprich das Ölgeschäft, das meines Wissens 30% des Staatshaushalts finanziert, also die Lebensader Irans. Die USA wollen darüber hinaus dann alle Länder, die weiterhin mit Iran Geschäfte machen, ebenfalls mit Sanktionen belegen. Was kommt da jetzt genau auf den Iran zu?
Im Grunde ist das eine Kriegserklärung. Es ist noch keine Kriegserklärung, wo Bomben und Cruise Missiles abgefeuert werden, aber ein Land derart in den Würgegriff zu nehmen. Ich bin tatsächlich kein Völkerrechtler, aber vielleicht weiß Jochen Hippler da mehr, ein Land derart in den Würgegriff zu nehmen, das kann eigentlich nicht mit internationalem Recht vereinbar sein.
Also ich würde sagen, dass Sie sehr schön ja zusammengefasst haben, dass Trump alles will. Aber er will wahrscheinlich auch gerne gekrönter Kaiser von China werden. Er hat dem Nordkorea mit Atomkrieg gedroht. Und ein paar Wochen später war der nordkoreanische Diktator einer seiner besten Freunde. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, wenn ein seriöser Präsident solche Äußerungen aussprechen würde, dann wäre es wirklich eine Kriegsdrohung und müsste man das sehr, sehr ernst nehmen. Das Problem, was wir wirklich mit diesem Trump haben, ist, dass wir nicht wissen, ob das morgen noch gilt oder ob das Gegenteil gilt. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass diese Drohungen natürlich psychologisch wichtige Wirkungen haben, egal ob sie von einem unberechenbaren, egozentrischen Mann ausgesprochen werden. Das heißt, dieser Absturz der Währung jetzt, also von 7.000 nochmal auf 14.000 Toman pro Euro, das ist eben noch nicht passiert, weil jetzt real sich Sachen groß verändert hätten, sondern weil man vorwegnimmt, dass die Krise vor der Tür steht. Das heißt, diese Sanktionen haben auch schwere Wirkungen, unabhängig von der Realität, weil die Menschen das befürchten, weil sie Angst haben. Und das Dritte ist dann eben, dass wir wirklich abwarten müssen, was passiert. Ich glaube, dass wenn die USA ihre Sanktionen wieder verschärfen, dass das für sich genommen nur von mäßiger Bedeutung wäre. Die entscheidende Frage liegt daran, ob die Europäer und die anderen internationalen Akteure, ob die sich dem anschließen und ob sie dann bereit sind, sich hinter die USA zu stellen. Wenn China, wenn Indien, wenn Russland, wenn die Europäische Union sich weigern würde, das zu tun, was nicht ganz einfach ist, weil die USA ja auch diese Länder bedrohen mit Konsequenzen, dann würden die Sanktionen in der Realität materiell ins Leere laufen. Wenn sich aber Trump mit diesem Mobbing der internationalen Gemeinschaft durchsetzt und deutsche Banken trauen sich weiter nicht im Iran Geschäfte zu machen, weil sie sonst den US-Markt schwächen oder verlieren würden, dann wird das tatsächlich katastrophale Folgen haben.
Vielleicht bevor wir über die Rolle der anderen internationalen Akteure sprechen, nochmal der Blick in den Iran hinein. Wenn es so ist, Herr Baumgarten, wenn Sie sagen, diese angedrohten Sanktionen, das ist wie eine Kriegserklärung letztendlich. Was ist jetzt von Seiten der Bevölkerung zu erwarten? Es gab zuletzt Anfang des Jahres heftige Unruhen in Iran. Das Regime hat sie damals brutal niedergeschlagen. Es gab tausende Festnahmen. Sind jetzt neue und noch größere Unruhen zu erwarten? Manche reden ja schon davon, dass die Islamische Republik in sich zusammenfallen könnte. Ist sowas in der Richtung vorstellbar für Sie?
Das ist zumindest, glaube ich, der Wunsch von Herrn Bolton und von Herrn Pompeo, von Herrn Trump, weiß ich nicht. Weil er möchte ja nicht nur Kaiser von China, sondern vielleicht auch der Schah von Persien werden. Aber es ist in der Tat so, dass die Proteste nicht erst im Dezember 2017 angefangen haben, sondern schon seit Jahren. Seit Jahren gibt es lokal begrenzt immer wieder Proteste. Es gibt Proteste, weil Unternehmen, die halb staatlich, halb privat sind, das Geld nicht bekommen, das ihnen zusteht von staatlichen Stellen. Es gibt Proteste, weil die Busfahrer schlecht bezahlt werden. Es gibt Proteste, weil, nehmen wir jetzt mal die Region Isfahan, das Wasser dort ungleich verteilt wird. Oben sitzen irgendwelche Ayatollahs und Mullahs in den Bergen, die bauen Mandeln an. Unten fehlt das Wasser für die Bevölkerung. Es gibt seit vielen Jahren ständig Proteste und ich glaube, dass diese Proteste auch zunehmen werden. Ich glaube aber nicht, dass die Proteste so anschwellen werden und letztlich zu einem Kollaps der Islamischen Republik führen werden.
Eine Bemerkung dazu. Also die Islamische Republik Iran ist in einer Krise, die existenziell werden kann, aber sie wird, hat schon viele Krisen überstanden, den Krieg in den 80er Jahren gegen Saddam Hussein, die amerikanischen Sanktionen, Proteste im Innern. Für mich ist das Entscheidende, ist, dass das Machtgefüge in Iran janusgesichtig ist. Wir haben gewählte Institutionen und jeder gewählte Institution entspricht eine nicht gewählte. Der Revolutionsführer steht über dem Präsidenten, die Berater des Führers über dem Kabinett. Die Revolutionswächter sind mächtiger als die Armee. Der Wächterrat ist wichtiger als das Parlament. Und diese nicht gewählten revolutionären Institutionen haben die Waffen in der Hand. Und solange sie die Waffen in der Hand haben und bereit sind, Proteste niederzuschlagen, wird sich in Iran nichts ändern. Und die Auseinandersetzungen in den vergangenen 20, 30 Jahren waren zwischen diesen Hardlinern, die den Prinzipien der Revolution verpflichtet sind, der Staatsräson des Revolutionsexportes, und auf der anderen Seite die Reformer, die für die Mehrheit der Bevölkerung sprechen, die sich aber gegen diese Militarisierung der nicht gewählten Institutionen nicht durchsetzen können.
Und die Politik der Amerikaner spielt genau diesen Hardlinern gerade in die Hände. Wir haben gesehen 2009, wir haben auch jetzt Ende vergangenen Jahres gesehen, wie die mit Protesten umgehen. Und ich hege keinerlei Zweifel daran, dass die, wenn die Proteste zunehmen, dann noch härter durchgreifen werden und die Hardliner, sprich die Revolutionswächter und die ultrakonservativen Kleriker stärken werden.
SWR 2 Forum, Mullahs unter Druck, die neuen US-Sanktionen gegen Iran, das ist heute unser Thema mit dem ehemaligen ARD-Iran-Korrespondenten Reinhard Baumgarten, mit dem Islamwissenschaftler Rainer Herrmann und dem Politikwissenschaftler Jochen Hippler. Wollen wir doch jetzt auf die Reaktion der iranischen Führung auf dieses Spontanangebot von Donald Trump schauen. Der iranische Verteidigungsminister droht schon, wenn ihr aus dem Abkommen aussteigt, dann weiten wir unser Raketenprogramm aus. Herr Baumgarten, das ist dann nur konsequent, oder?
Also das mit dem Raketenprogramm, da müssen wir uns insgesamt ein bisschen Zeit nehmen, um zu verstehen, warum das überhaupt existiert. Wir hatten, das haben wir ja schon mehrfach angesprochen, einen Krieg von 1980 bis 1988. 1983 wurde ein internationales Waffenembargo gegen den Iran verhängt. Der Iran wurde, nur um uns das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, 1980 überfallen vom Irak. Es ist der sogenannte Jang-e Tahmili, der aufgezwungene Krieg, von dem der Iran immer wieder spricht. Der Iran musste sich gegen einen Aggressor wären. Ja, der Iran hätte 82, 83 den Krieg von sich aus beenden können. Auch das stimmt. Aber der Iran wurde dann mit Raketen beschossen, wurde von Flugzeugen angegriffen, hatte keine Abwehrmöglichkeit. Deswegen ist dieses ballistische Raketenprogramm für den Iran von großer militärischer und strategischer Bedeutung. Wenn man sich anguckt, was der Iran für eine Bewaffnung hat, was der Iran für ein Militärbudget hat, dann ist das ein Witz gegen das, was nicht nur die Vereinigten Staaten mit ihren 706 Milliarden Dollar auf die Waage bringen können, sondern auch gegenüber dem, was die Golfstaaten auf die Waage bringen können. Saudi-Arabien ist mittlerweile der viertgrößte, hat den viertgrößten Rüstungshaushalt weltweit. Und wenn man sich überlegt, welche Möglichkeiten hat der Iran, sich überhaupt militärisch zur Wehr zu setzen, dann landet man schnell zum einen bei diesem ballistischen Raketenprogramm, das ich hier in keiner Weise rechtfertigen will. Ich will nur mal erklären, warum die Iraner so denken und so handeln, wie sie es tun. Und wir landen bei einer sogenannten asymmetrischen Kriegsführung. Das heißt nicht, dass ich das okay finde, was die machen, aber rein militärisch und strategisch gesehen muss man versuchen, den Iran zu verstehen und nicht nur so zu tun, als seien das durchgeknallte, irrationale Mullahs. Die Leute sind sehr pragmatisch und sie denken sehr rational.
Ja, und das gilt auch für die Hardliner. Also eben das Argument, ich glaube von den Hermann, dass die ihrem ideologischen Impetus verfolgen würden, da bin ich zunehmend unsicherer, ob ich das teilen würde, weil viele dieser ideologischen Hardliner sich in einem Maße schamlos die Taschen vollstopfen, dass man den Eindruck kriegt, dass diese ganze Ideologie eigentlich nur ein Rauchvorhang ist, um sich das zu verstecken. Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass in vielen Bereichen Ideologie Vorwand ist und nicht mehr der Antrieb und dass andererseits aber viele Teile der Innenpolitik so funktionieren, das gilt auch für die Militärpolitik, das gilt für die Beziehung zu den Vereinigten Staaten, das gilt auch für das Raketenprogramm, dass es eigentlich darum geht, die Außenpolitik zu nutzen, um mit der Innenpolitik Punkte zu machen. Ich bin gegen die USA, weil ich damit unseren innenpolitischen liberalen Gegnern eins auswischen kann. An sich interessieren mich die USA nicht wirklich. Also da habe ich aus vielen Hardliner-Szenen so den Eindruck, dass man dann die USA schlägt, um Rouhani oder Khatami oder solche Leute zu treffen.
Ganz kurze Bemerkung nur. Wir haben die Feindseligkeit, die von den Hardlinern in Richtung USA ausgeht. Herr Hamann hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das ein wichtiger ideologischer Pfeiler ist. Aber reden Sie mal mit den durchschnittlichen, normalen Iranern. Sie bewundern die Vereinigten Staaten. Ich will nicht sagen, vergöttern sie, aber sie sind überhaupt nicht so negativ eingestellt, wie das die Hardliner gerne hätten. Ich bin bei mehreren Freitagen da gewesen. Der letzte Freitag im Ramadan ist der sogenannte Kurztag. Da wird für Jerusalem demonstriert und für Palästina. Die Rufe wurden jedes Jahr müder. Mark Bar Amerika, nieder mit Amerika. Das war nicht Furor wie noch vor 35 oder 40 Jahren. Diese Amerikafeindlichkeit im Iran, die ist hauptsächlich eben von diesen Hardlinern gesteuert und sie wird von der Bevölkerung so nicht mitgetragen.
Ich habe bei meinen vielen Reisen in der islamischen Welt nirgends so eine stark säkularisierte Gesellschaft gesehen wie in Iran. In keinem anderen Land so wenig Besucher oder Freitagsgebete. Das heißt, wenn wir von außen auf das Land schauen, dann denken wir, die Islamische Republik, Mullokratie. Die Wirklichkeit ist aber eine andere. Wie Herr Baumgarten sagt, wer interessiert sich für diesen Jerusalem-Tag? Das ist ein Geschütz, das aufgefahren wird, um in der arabischen Welt Unterstützung zu finden, um in der arabischen Welt vorzustoßen und von der Implosion der arabischen Welt zu nutzen. Aber in die iranische Gesellschaft wirkt das überhaupt nicht.
Hm. Richtig. Also ich erinnere mich in der Zeit, wo Saddam Hussein, in der Zeit, wo George Bush dem Irakkrieg gerade begonnen hatte, gab es in Europa Umfragen, auch in Deutschland, dass 80% der europäischen Bevölkerung eine sehr starke Ablehnung gegen George Bush hatten. Wenn man sich gleichzeitig im Iran umgehört hat, dann hatte ich den Eindruck, dass ungefähr 60% oder vielleicht noch mehr große Fans von Bush waren. Eigentlich alles mit der Begründung, dass sie gegen unser Regime sind und dann müssen sie ja gut sein. Also da habe ich eine sehr, sehr starke pro-westliche, auch unkritische, auch naive tatsächlich Bewunderung von allem, was irgendwie aus dem Westen kommt, beobachtet, was irgendwie auch für die Zukunft der Entwicklung natürlich ein paar Fragen aufwerfen würde.
Und da kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt. Wenn Donald Trump klug wäre, ich will das natürlich nicht in Abrede stellen, dann hätte er eine andere Strategie. Aber da er sich mit Leuten wie Pompeo und Bolton umgibt, die ausgemachte Iran-Hasser sind, hat er diese Strategie nicht. Er könnte nämlich das, was Obama versucht hat, aber an den Hardlinern mehr oder weniger gescheitert ist. Er könnte nämlich tatsächlich versuchen, anders vorzugehen, eine Charmoffensive. Der Iran lässt sich ändern, da bin ich fest von überzeugt. Und das hat Rouhani versucht. Rouhani ist ja kein in der Wolle gefärbter Reformer. Rouhani ist ein Gewächs des Systems. Aber er hat erkannt, dass ohne Reformen in Wirtschaft und Gesellschaft dieses Land wirklich sehr, sehr schweren und trüben Zeiten entgegengeht. Das heißt, wenn man tatsächlich, nehmen wir mal dieses geflügelte Wort Wandel durch Handel, wenn man tatsächlich hingeht und dem Iran einfach den Zugang wieder zur Weltgemeinschaft und zum Weltmarkt gestattet, dann denke ich, ist das sinnvoller als jetzt diese Eskalation.
Also wenn die Zusammenarbeit des Iran mit dem Ausland funktionieren würde, dann wäre das in der iranischen Innenpolitik der Beweis, dass diese Extremisten, diese Radikalen eigentlich nutzlos sind und dem Iran schaden. Ja, also die verschärfen ja absichtlich die Konfrontation mit westlichen Ländern, weil das ihre einzige Möglichkeit ist, innenpolitisch nicht die Löffel abzugeben. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass sie mit dem Vorschlag recht haben und dass man da sich ansetzt mit. Aber es ist ja noch schlimmer. Stellen Sie sich das umgekehrt vor. Mhm. Diese Vorstellung von Regime Change und Sturz. Das haben wir in Afghanistan in wenigen Wochen erfolgreich geschafft. Die Taliban sind gestürzt. Wir haben es im Irak relativ schnell geschafft. Saddam Hussein wurde gestürzt. Und wir haben es in Libyen mit Muammar Gaddafi gehabt. In allen Fällen ist es durch Einsatz militärischer und politischer Zwangsmittel gelungen, diese Regime zum Zusammenbruch zu bringen. Aber niemand würde auf die Idee kommen, niemand, der bei Verstand ist, dass die Situation in Afghanistan oder im Irak oder in Libyen heute für westliche Interessen und erst recht für die Leute, die dort leben, besser wäre als vorher. Und das jetzt einfach zu versuchen, im Iran zu reproduzieren, wenn es mehr als Geschwätz ist, was wir ja nicht wissen, das wäre so unglaublich kenntnislos über die Region und die westliche Außenpolitik, dass man da wirklich fragt. Also der Anreiz der Positive, den Sie vorschlagen, der ist, wäre sehr nützlich. Aber dieser Versuch, jetzt nochmal Regime Change zu machen, nachdem wir drei völlige Katastrophen mit solcher Politik erlebt haben, von klügeren Präsidenten, das macht wirklich Angst.
Wir müssen auch in Europa begreifen, gegen wen sich diese Politik noch richtet, nicht nur gegen den Iran, es richtet sich auch ganz konkret gegen Europa. Wer wird der Gewinner sein in dieser ganzen Krise? Es ist nicht Donald Trump, es ist nicht Chevron oder Texaco. Die Russen werden gewinnen, sie werden mit dem Iran Ölgeschäfte machen, Bartergeschäfte tätigen, die Chinesen werden noch stärker werden im Iran, sie sind jetzt schon der größte Handelspartner und die Europäer werden komplett aus dem Iran, damit aus einer riesigen, großen Volkswirtschaft hinausgekegelt. Und wenn man sich das einfach mal im Kontext ansieht, was Donald Trump sonst noch veranstaltet, wenn er hier nach Europa kommt, da muss man diese Politik einfach auch als europafeindlich mal entsprechend benennen.
Aber zunächst mal, Herr Baumgarten, Sie haben das eben gerade schon angesprochen. Warum hat sich Trump dermaßen auf den Iran eingeschossen und entscheidet sich sogar für eine neue Partnerschaft mit dem iranischen Erzfeind Saudi-Arabien? Sie haben es eben angedeutet, da sind möglicherweise knallharte Wirtschaftsinteressen im Spiel. Da reden wir über die Konkurrenz auch am Öl- und Gasmarkt.
Ja, wir können zum Beispiel sehen, dass die Amerikaner eine Steigerung ihrer Ölverkäufe nach Indien um 800% haben. Mhm. Wir können sehen, dass die Amerikaner mit Macht versuchen, ihr Flüssiggas loszuschlagen. Wir wissen auf der anderen Seite, dass Iran die zweitgrößten, andere sagen die größten Erdgasvorkommen der Welt hat. Die Iraner könnten, und hier kommen die Russen mit ins Spiel, wunderbar auch in Europa ihr Gas verkaufen. Das tun sie natürlich nicht, weil das die Russen tun. Also wir reden hier über sehr, sehr komplizierte Geflechte.
Bei Donald Trump kommt aber auch noch hinzu, dass er angetreten ist mit der Ankündigung, alles rückabzuwickeln, was sein Vorgänger gemacht hat. Klimapolitik, Handelspolitik, das Atomabkommen mit Iran. Und insofern war es absehbar, dass er im Mai nun dieses Abkommen aufkündigen würde. Das ist nur konsequent das, was er vor seiner Präsidentschaft angekündigt hat. Und damit ist er eben einer der wenigen Präsidenten, die dann tatsächlich das umsetzen, was sie auch im Wahlkampf versprochen hatten.
Es ist fast schon krankhaft, wirklich krankhaft. Da komme ich wieder zu meinem Eingangsstatement zurück, dass wir es hier mit einem pathologischen Narzissten zu tun haben. Fast schon krankhaft, wie sehr er dieses im Englischen Legacy, dieses Vermächtnis von Obama versucht, rückgängig zu machen. Mit verheerenden Folgen für sehr viele Dinge. Aber ich glaube, es ist auch seine persönliche Kränkung. Präsident Obama hat ihn einmal bei dem Correspondents Dinner mächtig durch den Kakao gezogen und ich glaube, das spielt bei Donald Trump eine riesige Rolle. Seine Persönlichkeit spielt in dieser ganzen Politik, die er macht, einfach eine riesige Rolle und wichtig dabei ist eben, das zu zermörsern, was Obama auf dem Weg und geschafft hat.
SWR 2 Forum, wir sprechen über die neuen Wirtschaftssanktionen gegen Iran und die Folgen. Nun ist es ja so, dass Präsident Trump mit seinem harten Iran-Kurs weitgehend allein dasteht. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, China, sie alle wollen eigentlich gar nicht mitmachen. Also lassen Sie uns über die internationalen Akteure reden. Trump fordert kompromisslose Unterstützung, aber wird er sie kriegen?
Also wir haben im Moment ja auch ein sozusagen Dreigestirn des anti-iranischen Kampfes. Das heißt, das ist Trump, das ist Netanyahu und das ist der saudische Kronprinz Salman. In der Region tatsächlich haben wir diese drei Länder in einem ziemlich interessanten informellen Bündnis zusammen und dann stehen außen die ganzen, die Sie erwähnt haben, also Europäer, China, Russland, die das für bizarr und für schädlich halten. Aber in der Region ist das nicht völlig ohne Basis, weil eben da das Vordringen des Irans als Bedrohung empfunden wird. Früher war der Iran völlig isoliert. Sie hatten amerikanische, erst sowjetische, dann amerikanische Truppen in Afghanistan. Sie haben eben im Persischen Golf amerikanische, teilweise, zeitweise auch atomar bewaffnete Marineeinheiten. Sie hatten die Türkei als NATO-Partner. Sie haben Saddam Hussein im Irak als den großen Feind. Das heißt, insgesamt war der Iran völlig umzingelt von Todfeinden. Und inzwischen ist es so, dass die Positionen im Irak sehr stark sind. Das haben die USA ihm ja auf dem silbernen Tablett präsentiert. In Syrien, im Libanon, politische Verbindungen in den Jemen nach zu den Houthis. Das heißt, das ist tatsächlich eine völlig andere Position. Da gibt es in der Region schon eine Basis für diese militante Trump'sche Politik gegen den Iran.
Und ich habe da auch durchaus Verständnis für die Position von Saudi-Arabien. Iran gebärt sich heute im Nahen Osten wie eine imperiale Macht. Nie hat sich seit der Antike eine nicht-arabische Macht so in der arabischen Welt festgesetzt. Zunächst sprachen wir ja von einem schiitischen Halbmond, der ist längst zu einem schiitischen Korridor geworden, von Teheran über Bagdad, Damaskus nach Beirut. Überall herrschen schiitisch-iranische Milizen. Die Raketen machen diese Milizen stark. Die Hisbollah hat heute in ihren Arsenalen 120.000 Raketen, die sie jederzeit Richtung Israel abfeuern kann. Iran selber sagt, nein, das ist kein schiitischer Korridor, das ist eine Achse des Widerstandes gegen den sunnitischen Terror von Saudi-Arabien protegiert, gegen das amerikanisch-israelische Projekt, den Nahen Osten unter sich aufzuteilen. Der Nahe Osten war seit 800 Jahren, seit Saladin, sunnitisch und nun zum ersten Mal nutzt der schiitische Iran die Implosion der arabischen Welt, um die Revolution zu exportieren und die Situation zu verändern. Wollten wir das verändern, wäre eigentlich der beste Ansatz, die arabische Welt zu stärken. Denn wir sehen zurzeit ja im Irak beispielsweise, dass bei der jüngsten Parlamentswahl nicht die Anhänger einer pro-iranischen Politik gewonnen haben, sondern irakische Nationalisten. Das wäre die Politik, um Iran aus der Region zurückzudrängen.
Kurze Nachfrage, Herr Herrmann. Stören sich denn die Iraner selbst an der Außenpolitik ihres Landes? Also nehmen die ihr Land als regionalen Unruhefaktor, ja als Bedrohung wahr? Für die ganze Region.
Einer der wichtigen Slogans bei den vielen Protesten ist Nein zu Gaza, Nein zu Libanon, Ja zu Iran.
Vielleicht darf ich da eine kurze Anmerkung machen. 120.000 Raketen für die Hisbollah gegen Israel, 130.000, 150.000. Die Zahlen lassen sich nicht verifizieren. Sie kommen von wem auch immer. Es sind viele, das wissen wir. Und es ist auch, glaube ich, wichtig zu verstehen, warum der Iran das macht. Und das sage ich nicht, weil ich das toll finde, wie die das machen. Aber ich habe ja vorhin schon angedeutet, in welchem Zustand sich die iranischen bewaffneten Verbände befinden. 1983 Waffenembargo, vieles ist veraltet oder eben homemade, irgendwelche selbstgebauten Panzer und Flugzeuge. Das ist die Art und Weise, wie das Regime glaubt, sich verteidigen zu können, indem sie Proxys in die Welt setzt, die Hisbollah oder mit den Houthis kooperiert, wobei das total und maßlos übertrieben wird, der Einfluss Irans auf die Houthis. Und das ist die Art und Weise, wie sich Iran glaubt, vor israelischen Präventivschlägen auf die Atomanlagen schützen zu können, wie der Iran glaubt, sich auch gegen Militärangriffe der USA oder gegen Saudi-Arabien schützen zu können. Man setzt auf die Mittel, die man hat. Mhm. Der Iran gibt etwa 15 Milliarden Dollar im Jahr für Rüstung aus. Saudi-Arabien 70 Milliarden.
Wir müssen noch nach den anderen Akteuren fragen, wie werden die Europäer mit der Situation umgehen? Kuschen die jetzt vor Trump? Und ja, was ist mit den großen Playern China und Russland?
China und Russland werden gewinnen bei der ganzen Geschichte. Ich glaube nicht, dass China sich aus dem iranischen Ölmarkt zurückzieht. Mit 27% sind sie die größten Abnehmer iranischen Öls. Und ich nehme an, dass sie diesen Anteil steigern werden. Und der Iran wird dabei sehr starke Verluste machen. Wird das Öl auf jeden Fall unter Weltmarktpreis verkaufen müssen. Und die Russen werden das überschüssige Öl, wenn dann viele Länder sich dem Ölboykott dem von Amerika gewünschten, aufgezwungenen Ölboykott anschließen, wird Russland dieses Öl nehmen und mit Bartergeschäften gegenüber dem Iran abgleichen.
Der Ball liegt jetzt bei den Europäern. Iran hat zwei Forderungen an Europa erhoben, um das Atomabkommen zu retten. Eine der ersten Bedingungen ist, die Ölexporte Irans zu sichern und zweitens den Zahlungsverkehr, den internationalen Zahlungsverkehr zu sichern. Bei beidem drängt die Zeit. Bis zum 6. August bzw. 4. November müssen da Antworten gefunden werden. Europa bezieht derzeit etwa 500 Millionen Barrel Öl aus Iran. Vor allem Total und Agip beziehen es. Amerika hätte die Möglichkeit, diese beiden Unternehmen und ihre Länder zu blacklisten, also dafür zu sorgen, dass beispielsweise Saudi-Arabien sie nicht mehr mit Erdöl versorgt. Das wichtigere Thema ist offenbar aber die Sicherstellung des Zahlungsverkehrs, denn ohne Zahlungsverkehr kann Iran mit den Devisen nichts machen, die sie aus dem Öl Verkauf bekommt. Und dazu sind nun dringend Maßnahmen nötig, denn der Zahlungsverkehr zwischen den Banken mit iranischem Hintergrund und Iran ist sichergestellt. Beispielsweise die Europäisch-Iranische Handelsbank in Hamburg tätigt Überweisungen nach Teheran und kann nicht erpresst werden durch Amerika. Wichtiger ist, sind innerdeutsche Überweisungen. Kann sichergestellt werden, dass deutsche Banken mit diesen iranischen Banken in Deutschland Geschäfte betreiben. Und dazu liegt ein Mittel vor, das sogenannte Blocking-Statut der EU, die EU-Verordnung 2271 aus dem Jahr 1996, die verbietet, dass Unternehmen, Firmen, Banken in Europa irgendetwas unterlassen, durch was sie eine ausländische Sanktion befolgen. Also beispielsweise, dass sie eine Überweisung an diese europäisch-iranische Handelsbank in Hamburg unterlassen. Und die Quintessenz dieses Blocking-Statuts ist, dass die europäischen Unternehmen geschützt werden sollen, die mit Iran Geschäfte machen wollen. Dieses Blocking-Statut blockiert nicht die amerikanischen Sanktionen. Es schützt auch nicht vor Strafen Amerikas, aber sie kann europäische Firmen schützen, die mit Iran Handel treiben wollen. Und nun muss eben dieses Blocking-Statut umgesetzt werden.
Vielleicht noch eine ganz kurze Bemerkung. Wenn der Iran destabilisiert wird, die Iraner gehören jetzt schon zu den größten Gruppen von Flüchtlingen in Deutschland. Wenn der Iran destabilisiert wird, dann werden viele Iraner ihr Land verlassen. Sie werden nicht in die Vereinigten Staaten gehen, das geht nicht. Sie werden nach Europa kommen. Auch das muss die europäische Politik wissen.
Schlussfrage in die Runde. Im Februar 2019 jährt sich die Islamische Revolution zum 40. Mal. Seit 1979 kultiviert Teheran das Bild vom iranischen David gegen den amerikanischen Goliath. Jetzt ist einmal mehr viel Porzellan zertrümmert. Herr Herrmann, Sie haben kürzlich in einem Artikel für die FAZ gefragt, wer soll jetzt noch wem vertrauen? Die Frage gebe ich abgewandelt in die Runde. Ist eine Einigung mit Iran überhaupt noch vorstellbar in absehbarer Zeit und unter diesem Präsidenten Trump, Herr Herrmann?
Unter diesem Präsidenten Trump ganz gewiss nicht, also trotz dieses Angebotes von ihm jederzeit mit Rouhani zu sprechen. Ich denke, das ist die Aufgabe Europas, hier vermittelnd einzugreifen, denn die amerikanische Kriegserklärung unwirksam zu machen und Iran einen Weg zu bieten, mit der Völkergemeinschaft zu kooperieren und mit der Völkergemeinschaft Handel zu treiben. Dazu muss Europa mit Iran aber auch verhandeln, wie geht Iran mit dem Raketenprogramm um und was ist die Rolle Irans im Nahen Osten. Rouhani und Zarif zeigten sich grundsätzlich bereit, über solche Dinge zu sprechen. Und ich glaube, auch da liegt der Ball bei den Europäern und wir sind nun gefragt.
Ich denke, dass es wichtig ist, dass an dem am 15. Juli 2015 geschlossenen Atomabkommen festgehalten wird, dass die E3, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, gemeinsam mit Russland und China auf die Trump-Administration einwirken müssen, wieder auf diesen Weg zurückzukehren. Und es muss auch Iran die Möglichkeit geboten werden, seine eigenen Sorgen mal auf den Tisch zu bringen und ernst genommen zu werden. Und der Iran fühlt sich in vielerlei Hinsicht bedroht.
Ja, ich würde zustimmen. Also den Iran da immer herauszugreifen, wenn die Türkei gleichzeitig in Syrien, in Afrin militärisch völkerrechtswidrig interveniert hat, die saudische zum Teil bis vor einiger Zeit die Politik Katars oder auch der Emirate, wenn nicht etwa an den Jemen oder wenn nicht an Libyen oder wenn nicht an andere. Also insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir in der Region ein ganzes Bündel von problematischen, auch teilweise sich aggressiv verhaltenen Ländern haben. Und da scheint mir der Iran eigentlich nicht wesentlich drüber hinaus zu gehen, nur dass es bei ihm noch stärker in der Innenpolitik sozusagen verankert ist. Die Lösung dieser Probleme setzt eben Aufbau von Vertrauen heraus. Und das ist unter einer Präsidentschaft Trump einfach nicht denkbar. Das kann ich einfach nicht erkennen. Wobei wir nochmal abwarten müssen, was danach passieren wird, weil gerade interessanterweise die Iran-Politik ja auch im Kongress eine sehr, sehr breite Unterstützung hat. Die geht ja nicht nur vom Präsidenten aus. Da gibt es in beiden amerikanischen Parteien durchaus auch Hardliner, die schon Obama versucht haben, das Leben iran-politisch schwer zu machen.
Mullahs unter Druck, die neuen US-Sanktionen gegen Iran, das war das Thema heute im SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Dr. Jochen Hippler, er ist Politikwissenschaftler und Konfliktforscher an der Universität Duisburg-Essen. Dr. Rainer Herrmann ist Islamwissenschaftler und Redakteur bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung und Reinhard Baumgarten, ehemaliger ARD-Korrespondent für den Iran. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.